Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die junge Generation, dass die anfangen werden, Teilaufgabe ihres Lebens, die sie als lästig empfinden, dass sie diese vertrauensvoll ihrem Avatar übergeben, also einem KI-Agenten übergeben, der die Verhaltensweisen, die Präferenzen, die Dinge, die einem wichtig sind, quasi übernehmen, bis hin zum eigenverantwortlichen Abschluss von Versicherungen. Ich glaube, dass es das in 2031 geben wird. Ich habe die Erwartung, dass bei mir die Führungskräfte sich mit dem Thema künstlicher Intelligenz beschäftigen. Ich habe die klare Erwartung, dass wir auch künstliche Intelligenz aktiv anwenden, verwenden, um selbst als Vorbild zu sein, um die Chancen zu erleben und auch um die Grenzen kennenzulernen.
Wie sieht die Versicherungsbranche am 3. Februar 2030 aus? Diese Frage stellten wir 2022 der Branche und uns erreichten eine Vielzahl an Antworten. Außerdem sprach ich darüber unter anderem mit Verantwortlichen bei Google, Meta und IBM und dazu noch mit Zukunftsforschern, Professoren und verschiedensten Experten, woraus am Ende eine Podcast-Trilogie entstand, die Sie unter www.versicherungsbote.de/2030 finden. Mittlerweile spreche ich mit den vorstehenden Entscheidern der Branche ebenso über die Zukunft der Branche. Allerdings rückt 2030 immer näher und um Fairness in den Prognosen zu erhalten, lautet die Frage nun, wie schaut die Versicherungsbranche in 2030 Tagen aus? Und darüber spreche ich heute mit Jens Hassebecher, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei der R&V Versicherung. Hallo Herr Hassebecher, schön, dass Sie Zeit zum Gespräch genommen haben.
Hallo Herr Petersen, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
Stellen Sie mal ganz kurz vor, Ihre Position, wie lange sind Sie schon in der Branche, was tun Sie so?
Ja, die Vorstellung, finde ich, ist ja immer auch eine persönliche Angelegenheit und es passt auch zu dem, was mich im Beruflichen ausmacht. Ich bin von Hause aus leidenschaftlicher Fußballer gewesen, muss ich dazu sagen, aber insofern Teamplayer. Ich liebe Skifahren und das hilft einem auch im Alltag bei Fokus und Balance. Und ansonsten koche ich sehr gerne und die Kreativität und die Geduld, die beim Kochen erforderlich ist, kann ich Ihnen sagen, hilft auch im beruflichen Kontext. Zum beruflichen Kontext, ich bin seit April 2018 Vorstand bei R&V, verantwortlich zu Beginn für Marketing und Vertrieb. Seit nunmehr fast 3 Jahren für Kunden und Vertrieb. Also es gibt eine inhaltliche Weiterentwicklung, die sicherlich auch für die Zukunft unserer Branche super spannend ist. Insgesamt blicke ich auf über 15 Jahre Vorstandserfahrung in der Versicherungsbranche zurück und kann sagen, dass Teamgeist, Disziplin, Geduld, aber vor allen Dingen Freude am Arbeiten ganz wesentliche Zutaten sind, damit das jeden Tag Spaß macht und Wirkung erzeugt.
Wir führen das Gespräch ja am 16. Februar 2026. Und meine erste Frage ist immer an meine Gäste relativ simpel. Und zwar, wie sieht die Versicherungsbranche in 2030 Tagen aus? Bei uns konkret mal am Tag, am Montag, den 8. September 2031.
Ja, wunderbare Frage. Also ich musste kurz drüber nachdenken, in 2030 Tagen. Das gefällt mir schon sehr gut. Ich finde es schwierig, so weit in die Zukunft zu schauen. Und wenn ich das könnte, wäre ich vielleicht auch heute nicht Vorstand bei unserer R&V, obwohl ich das sehr gerne tue. Ich glaube, es gibt aber so ein paar grundsätzliche Leitlinien, die uns auch in 2031 und in den nächsten Jahren sehr, sehr beschäftigen. Ich glaube, dass das Thema Unsicherheit oder die neue Unsicherheit eher zu einem Normalzustand wird. Und erfahrungsgemäß ist es so, dass in unsicheren Zeiten, in unsicheren Rahmenbedingungen das Thema Sicherheit an Bedeutung gewinnt. Und insofern bin ich auch zutiefst überzeugt, dass die Versicherung weiter an Bedeutung gewinnen wird und wir auch in 2031 noch im Zentrum der Wohlstandsentwicklung sein werden. Und da gibt es jetzt viele Einzelaspekte, an denen wir sicherlich noch vorbeikommen.
Sie haben ja schon gesagt, dass Sie jetzt für Marketing, Vertrieb und für Kunden auch zuständig sind. Und ich sage immer, dass die Versicherungsbranche, oder nicht, ich sage, es ist ja auch so, die Versicherungsbranche findet ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern in der Gesellschaft, im Leben, in der Welt. Was glauben Sie denn, wie wird denn das, die Welt, wie werden denn Ihre Kunden, unsere Kunden, wie werden wir 2031 so allgemein leben? Also haben wir schon fliegende Autos, die ja seit Jahrzehnten immer wieder besprochen werden, oder ist es wie heute?
Nein, ich glaube, dass wir das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, auch in den nächsten Jahren massiv erleben werden. Das heißt, die Vernetzung wird massiv zunehmen, die Verbindung der Daten wird massiv zunehmen. Es wird die Möglichkeit geben, Avatare zu haben, die tatsächlich in meinem Sinne interagieren. Wir sehen das heute, dass die KI-Agenten bereits auf dem Vormarsch sind. Und wenn wir das ein Stück weiter denken, dann sehen wir, dass diese Dinge deutlich an Bedeutung gewinnen. Gleichzeitig habe ich eine Hoffnung, dass das Menschsein auch wieder mehr an Bedeutung gewinnt, denn am Ende sind wir soziale Wesen, und wenn wir uns anschauen, was uns gut tut, dann haben wir ja heute viele Entwicklungen, wo sich ganze Communities und Generationen, würde ich fast sagen, mit dem Thema Longevity beschäftigen. Und wenn wir darauf schauen, stellt man fest, dass natürlich die Ernährung, der Schlaf, die Bewegung alles relevante Elemente sind, damit wir gesund alt werden. Was aber auch ein ganz entscheidender Aspekt ist, ist, dass wir soziale Kontakte haben, wertschätzende soziale Kontakte haben. Und ich habe eine tiefe Hoffnung und auch Zuversicht, dass neben dem, was uns Technologie, Daten, Geschwindigkeit auf der einen Seite unter, ja, vielleicht wahrgenommenen Druck versetzen wird, auf der anderen Seite durch eine tiefere Verbindung in die Familie, in den Freundeskreis, in die Gesellschaft vor allen Dingen auch sehr viel Energie geben wird.
Wenn Sie gerade, Sie haben zwei Sachen gesagt, zwar das A, Avatare, und Sie haben viele Sachen gesagt, aber was ich gerade spannend fand, war, dass Avatare in meinem Sinne, also in unserem Sinne agieren, glauben Sie, und auch, dass Daten ja ganz, ganz, ganz wichtig sind, was mich zu dem Punkt führt, wie dem Vertrieb dann in Zukunft sein wird. Wird einfach, kann ich mir vorstellen, dass ein Avatar auf Basis von meinen Daten für mich Versicherungen besorgt, abschließt.
Wenn Sie das möchten, Herr Peterson, dann glaube ich, wird das in 2031 sein. Ja, total spannend, Ihre Reaktion. Nein, möchten Sie nicht. Und ich glaube, es wird eine Trennlinie geben, die sich durchaus entweder in einer Generationentrennlinie geben wird oder in einer Alterstrennlinie geben wird. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die junge Generation, meine Kinder sind 25 und 27, und dass die anfangen werden, Teilaufgabe ihres Lebens, die sie als lästig empfinden, dass sie diese vertrauensvoll ihrem Avatar übergeben, also einem KI-Agenten übergeben, der die Verhaltensweisen, die Präferenzen, die Dinge, die einem wichtig sind, quasi übernehmen, bis hin zum eigenverantwortlichen Abschluss von Versicherungen. Ich glaube, dass es das in 2031 geben wird, zutiefst von überzeugt. Ich glaube nicht, dass es in Deutschland zu diesem Zeitpunkt bereits die breite Masse geben wird. Denn genauso wie Sie gerade ablehnend reagiert haben, bin ich auch jemand, der sagt, für mich wäre das jetzt keine Option, weil ich nutze gerne Technologie, ich nutze auch heute schon intensiv künstliche Intelligenz, generative künstliche Intelligenz, auch Agentic AI. Aber Vertrauen hat bei mir etwas mit Verletzlichkeit und Zeit zu tun. Also mein Vertrauen gewinne ich, wenn ich auf einer persönlichen Ebene Beziehung aufbauen kann. Und das kann ich mir bei einer Maschine persönlich als Jens Hasselbecher noch nicht vorstellen. Ich glaube, andere Generationen sind dort anders. Insofern zu Ihrer Frage, die Relevanz des persönlichen Kontaktes wird auch in 2031 noch eine sehr hohe Relevanz haben, eine sehr hohe Bedeutung haben. Das wird sich von Kunde zu Kunde, von Zielgruppe zu Zielgruppe deutlich unterschiedlicher darstellen, als das heute der Fall ist. Es wird aber keine Kundenbeziehung mehr geben, wo digitale Oberflächen und datenbasierte Lösungen nicht Teil der Interaktion sind, in dem Teil Dinge ausgelagert werden oder die Berater besser vorbereitet sind oder man die lästigen Routineaufgaben dann doch nochmal an die Technik übergibt. Also da wird es viele Facetten geben.
Ich stelle zwei Fragen. Und zwar, wenn ich mir überlege, wie ist denn Ihrer Vorstellung nach, Sie sagten, für die breite Masse kommt dieser Avatar, sagen wir, der Avatar-Versicherungsabschluss noch nicht in die Frage. Aber würde mich interessieren, was glauben Sie, wie wird denn jetzt so der Standard oder der für die breite Masse, wie wird denn der Versicherungsabschlussweg sein, wenn jetzt Marco Peterson, wie wir genannt haben, der das mit dem Avatar nicht machen wird, wie wird das bei dem funktionieren in 2031?
Ja, wenn wir uns anschauen, wie die Entscheidungsfindung stattfindet, ist ja die Frage, wer besitzt den Erstkontakt, wenn es um die Frage von Absicherung oder Versicherung geht. Das ist ja heute schon der Fall. Vor der Zeit des Internets gab es die Vertreter, die persönliche Kontakte zu ihren Kundinnen und Kunden gesucht haben. Und wer eine positive Präsenz hatte, wurde im Falle eines Falles angefragt und nachgefragt. In Zeiten des Internets sind dann verschiedene digitale Schnittstellen entstanden, die wir allen kennen, Vergleichsportale, App-Lösungen oder wie auch immer. Und heute sehen wir, dass bereits rund 90% aller Versicherungsdienstleistungen irgendwann auch eine digitale Schnittstelle zu einem Vergleichsportal, zu einer Webseite oder wie auch immer haben, bevor es zum Abschluss kommt. Und trotzdem sind die allermeisten Abschlüsse, also weit über 75% in den allermeisten Segmenten, immer noch mit einem persönlichen Abschluss verbunden, weil dann dieser Vertrauensvorschuss in eine persönliche Interaktion immer noch eine große Rolle spielt und oder die Komplexität dann von der Technologie doch noch nicht vollständig beantwortet werden kann. Und wenn wir das jetzt mal nach vorne transferieren, ist die Frage, an welcher Schnittstelle erlebt die Kundin, der Kunde mich? Und das ist, glaube ich, der zentrale Aspekt, den wir als R&V denken, den aber auch die Vermittler, egal welcher Couleur sie sind, denken müssen. Wie schaffe ich es, wenn jemand in ChatGPT eingibt, welchen Versicherungsbedarf habe ich, welche Autoversicherung ist gut, was mache ich in der Altersversorgung? Wie schaffe ich es, dass die Large Language Models, die generative KI, die agentenbasierte KI, mich findet als seriösen, vertrauenswürdigen, wettbewerbsfähigen Anbieter, der nicht nur einen Preisvergleich oder einen günstigen Preis hat, sondern der eine Gesamtwertschöpfung darstellt. Und das ist aktuell die große Frage, wo wir massiv lernen, wo wir persönlich auch sehr viel investieren als R&V. Also wie besetze ich diesen Erstkontakt, wenn die Kundin, egal und der Kunde, egal ob Privat- oder Firmenkunden, den Bedarf nach Absicherung haben. Und ich glaube, es wird eine Entlastung geben müssen unserer Verkäuferinnen und Verkäufer, Berater, dass die mehr Zeit für den persönlichen Kontakt haben, für Kunden, die genau diesen präferieren. Und dabei wird uns KI helfen. Und wir werden auf der anderen Seite eine digitale, KI-basierte Schnittstelle anbieten müssen, die so gut wie möglich wettbewerbsfähig den Erstkontakt sicherstellt. Im optimalen Fall, weil die Kunden uns als R&V so vertrauen, dass sie mit der digitalen Welt der R&V, mit der App-Welt, mit der Portalwelt so vertraut sind, dass sie sagen, alles, was Versicherung ist, finde ich dort. Und wenn das nicht der Fall ist, werden wir so gut auch in den künstlichen Intelligenz-basierten Plattformen unterwegs sein, dass man uns dort findet. Also es ist sehr vielfältig.
Und wie läuft das mit dem Avatar? Also wenn wir sagen, ihre Kinder, glauben Sie, haben höheres Vertrauen zu Technik und sagen, ich habe jetzt den Marco Peterson Avatar und sage, okay, jetzt sage ich dem sicher mich ab und der sagt, okay, du bist 28, hast aufgehört mit Studieren, du brauchst jetzt das und das und das? Oder wie glauben Sie, wie funktioniert das?
Ja, ich glaube, dass das viele Facetten sind. Es ist ja, und das ist der spannende Punkt, es ist ja nicht ein Agent, sondern in der künstlichen Intelligenz wird ja die Summe von verschiedenen Agenten zusammengeführt und es wird dort künstliche Intelligenz geben, mit der ich meine Präferenzen teile. Ich als Jens Hasselbecher etwas weniger als meine Tochter Julia oder mein Sohn Yannick. Und die werden ihre Präferenzen teilen. Was sind ihre Lebensziele? Was sind das ihre aktuelle Lebenssituation? Was sind die Träume und Wünsche, die sie für die nächsten Wochen, Monate, Jahre haben? Und daraus wird es Fragen geben. Ich führe heute manchmal schon philosophische Diskussionen mit ChatGPT und bin völlig überrascht, welche Fragen dann dort gestellt werden. Und daraus entsteht eben ein Wissen, ein Wissen, was diese Agenten nutzen und woraus sie die Absicherungspräferenz ableiten. Die große Frage wird sein, wie dynamisch ist dieser KI-Agent, dieser Avatar im täglichen Leben integriert? Werden die Präferenzen, das Sicherheitsbedürfnis, die Rahmenbedingungen immer aktuell wiedergegeben? Und auch da bin ich mir sicher, dass jeder entscheiden kann. Ich delegiere sogar den Abschluss, und es ist ja heute bereits möglich, Versicherungen abzuschließen. Die ersten beiden Angebote wurden ja gerade in den Medien veröffentlicht mit Tuyo und mit Insurify, dass man auch sagen kann, ich delegiere den Abschluss oder ich sage, ich mache so eine Art Co-Pilot für mein Beratungsgespräch. Also das ist vielfältig. Ich bin sehr gespannt, ich habe keine Glaskugel, ich bin aber neugierig und ich bin mir sicher, dass wir zügig gute Lösungen haben werden.
Wird denn auch der Vermittler von der anderen Seite, wird er auch mit Co-Piloten arbeiten? Also heißt, wird der auch ganz viel delegieren? Weil ich überlege ja, also KI wird ja zum einen, sagt man, das hilft es dem Vertrieb, also dem Menschen, dem Kunden. Wir müssen sowieso aufpassen, es gibt jetzt eher alles Demografie, wir haben auch weniger Mitarbeiter. Und das bringt mich auch zu dem Punkt, dass wir ja sagen, okay, wir haben Demografie. Wir brauchen dann ja auch, wahrscheinlich ja auch Avatare als Vermittler oder als Mitarbeiter. Sehen Sie das auch so?
Absolut. Also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Arbeitswelt von morgen eine Arbeitswelt sein wird, die nicht durch KI-Agenten ersetzt wird. Dass aber Menschen, die generative KI und auch agentenbasierte KI proaktiv nutzen, dass die einen Wettbewerbsvorteil haben werden. Das gilt für den Arbeitsmarkt im Allgemeinen. Und das gilt genauso für den Versicherungsberater und Vermittler an dieser Stelle. Und wir haben als R&V seit Anfang Januar unsere Emmy im Einsatz, also gerne mal unter www.ruv.de nach Informationen suchen. Und in vielen Punkten gibt es dort Emmy. Das ist unsere agentenbasierte künstliche Intelligenz, die heute bereits Informationsbeschaffung für Kundinnen und Kunden übernimmt. Wir haben das auch agentenbasiert bereits zur Informationsbeschaffung für unsere Mitarbeitenden und auch für unseren Vertrieb. Im Moment ist das im Fokus noch im Retail-Segment. Wir werden das aber noch in diesem Jahr auch im Firmenkundengeschäft haben und wir sind aktuell in verschiedenen Piloten, wo wir agentenbasierte Kommunikation beispielsweise oder KI-basierte Kommunikation auch in der BAV-Beratung einsetzen. So arbeiten wir gerade mit einem Partner zusammen, der zum Beispiel Beratung in der betrieblichen Altersversorgung KI-basiert in Echtzeit oder Simultanübersetzung in 26 Sprachen durchführen kann. Und wenn wir an die multikulturelle Gesellschaft, an die Belegschaften schauen, dann sind das einfach Entwicklungen, die sind unbedingt erforderlich. Und wir werden das unseren Vermittlerinnen und Vermittlern definitiv auch zur Verfügung stellen und ihnen helfen, diesen Wert auch in ihre Arbeit zu integrieren.
Und wie kommt das bei den Vermittlern an? Weil wenn ich mit Leuten spreche oder mit Leuten verschiedenen Gesellschaften von Versichern, dann haben auch häufig dann jetzt zwei Arten von Angestellten, Mitarbeitern, sage ich mal. Die einen sagen sich, und das ist nicht altersabhängig übrigens, die einen sagen sich, der Vorstand hat wieder mal eine Idee, jetzt muss ich auch das noch machen. Ne? Und die anderen sagen, boah, gerade beim Thema KI, boah, endlich haben die mal was. Endlich haben Sie mal eine Idee, die mir sofort hilft. Was glauben Sie, wie ist das bei Ihnen so? Die Erfahrung.
Also die Erfahrung ist sehr, sehr positiv, wenn die KI tatsächlich ein Problem der Anwender löst. Und das ist eine Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben. Anders als bei Standard-Tools, wo ich als Anwender, egal ob ich Vermittler oder Mitarbeiter bin oder auch Vorstand bin, wenn ich mich in Standardprozesse eines Softwareanbieters reinbegeben muss und die Standardprozesse sind anders, als sie vorher waren, dann kostet mich dann das Aufwand, das ist ungewohnt, da ärgere ich mich. Aber bei einer KI-basierten Lösung, am besten künftig noch mit einer Sprachschnittstelle anstatt einer Eingabeschnittstelle, ist es so natürlich, den Nutzen dieser künstlichen Intelligenz für mein spezifisches Fachgebiet für mich tatsächlich in Wirkung zu bringen, dass die Eingangshürde deutlich abgesenkt ist. Das ist mein Erleben. Wir haben jetzt verschiedene Tools bei uns zum Einsatz gebracht, zum Beispiel auch eine KI-basierte Informationsbeschaffung in der Firmenkundenberatung, die die Besuchsvorbereitung von 2 Stunden auf wenige Minuten reduziert. Und im ersten Durchgang haben wir von über 80% unserer Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Segment tätig sind, ein positives, wirklich positives Fass an Begeisterung, grenzendes Feedback erhalten, weil es deren Alltag erleichtert. Und das wird der entscheidende Punkt sein. Der zweite Teil wird dann noch sein, ist die Qualität wirklich ausreichend gut? Also der erste Moment ist, geht es leicht für mich? Der zweite wird sein, stimmt die Qualität? Und dann könnte es sich nochmal unterscheiden. Aber ich habe dort eine gute Zuversicht, dass die künstliche Intelligenz, insbesondere dann, wenn sie auch über eine sprachliche Schnittstelle funktioniert, tatsächlich ein echter Turbo sein wird.
Wenn wir jetzt gerade vom Vertrieb auf der einen Seite gesprochen haben, und auch das so integriert ist, dass KI auch einen Mitarbeiter befähigt, befördert, das Leben leichter macht. Wie läuft denn dann in 2031 die Schadensmeldung beim Thema Versicherung? Weil ich sichere mich ja nicht ab aus Spaß, sondern aus, wenn was passiert. Wie glauben Sie denn, wie wird, und zwar mal die Standard-Schadens, das Schadenserlebnis, sage ich mal, bei einem Kunden sein?
Ja, Sie sind immer sehr konkret, Herr Peterson, ne? Und auf der einen Seite finde ich das sehr gut, auf der anderen Seite ist es immer so nah an der konkreten Glaskugel, mit der ich mich ja schwer tue. Ich würde es mal andersrum versuchen. Wir sehen ja heute schon, und das ist dann gar nicht zwingend nur KI-basiert, sondern auch prozessautomatisiert und digitalisiert. Wir sehen ja heute schon einfache Schadenfälle. Ich nehme mal einen Glasschaden oder einen einfachen Haftpflichtschaden, wo die Kunden ein Formular ausfüllen und die Versicherer dann in der Dunkelverarbeitung quasi in Echtzeit die Regulierung übernehmen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir diesen Prozess mit künstlicher Intelligenz noch viel besser erlebbar machen können. Immer dann, wenn der Schaden zwar eingetreten ist, wenn aber die emotionale Belastung der Kundinnen und Kunden überschaubar ist. Was meine ich damit? Ich habe gerade am Wochenende mit einem guten Freund telefoniert, bei dem ist eingebrochen worden über Karneval. Und die Einbruchssituation war so spezifisch, dass er einfach kein gutes Gefühl mehr hat, in seinem Haus gerade im Moment zu sein und eine hohe Aufregung, emotionale Belastung hat. Und der hat überhaupt keine Lust, das über eine digitale Schnittstelle zu machen, sondern dem war es wichtig, dass er persönlich reden konnte, dass er die emotionale Ebene neben der fachlichen Ebene loswerden konnte. Und ich glaube schon, dass sich durch KI-basierte Schadenmeldungen sich das mehr auf eine technologische Seite verschieben wird. Und dass eine KI-basierte Schadenmeldung auch direkt die Plausibilitätsprüfungen vornimmt, direkt vielleicht auch in der Interaktion Bilder anfordert, wenn man sagt, hier Kfz-Schaden, fotografier bitte nochmal von diesem Winkel, von jedem Winkel, dann können wir das gut machen. Und gleichzeitig glaube ich, dass es auch Elemente geben wird, immer dann, wenn Personenschaden betroffen ist oder eben auch, der innere Bereich des Wohlfühlens betroffen sein wird, dass es auch dann noch persönliche Kontakte geben wird. Gleichzeitig gibt es ja heute im Schadenbereich, also im Kompositschadenbereich, sprechen wir ja durchaus auch viel von Belastung der Schadenseite durch betrügerische Aktivitäten. Auf der einen Seite belastet die KI unsere Portfolien, weil wir durchaus einen Anstieg erleben an Betrugsvorgängen, die KI-basiert sind. Und auch dort sind wir gefordert, unsere KI-Fähigkeiten immer auf dem neuesten Stand der Technik zu halten, um nicht zu sagen, immer einen Tag vor den Betrügerinnen und Betrügern zu sein, damit wir eben auch die Schadenlast dort gering halten. Also es hat ganz viele Facetten und ich hoffe, das hilft so ein bisschen. Es wird die Qualität und die Geschwindigkeit der Schadenregulierung definitiv verbessern. Und dort, wo wir in komplexen Schadenbildern sind, mit dem Nachfordern von Rechnungen oder ähnlichen Dingen, dort wird die KI den Prozess transparenter managen für den Kunden, den Vermittler und für den Versicherer. Also ich sehe dort tatsächlich eine Reihe an großen Vorteilen.
Ich habe gerade zwei Punkte, die jetzt gerade aufgefallen sind. Und Sie können überlegen, welche Phrase zuerst. Wir müssen auf jeden Fall über beide sprechen. Das war das eine, fand ich nämlich interessant, was Sie gerade sagten mit dem Bekannten, mit dem, dass der in dem Schadensfall, und zwar in einem hochemotionalen Schadensfall, keine Lust hatte, das mit Technik zu klären oder dass er einfach dann in solchen Fällen auf Menschen zurückgreift. Und ich frage mich nämlich, das eine ist, brauche ich eine andere Art von Kunden, Berater oder auch Vermittler, die im Kundenkontakt stehen, in der Zukunft, die einfach das viel empathischer sind, also die einfach genau das können, sich Leute abholen können. Also muss ich quasi eine andere Art von Mitarbeiter haben, die ich bisher habe. Und das Zweite ist, dieses in Dunkelverarbeitung geht ganz vieles und die Prozesse und sowas, die laufen automatisch. Das höre ich häufig und dann spreche ich aber auch mal konkret mit Vorständen, die dann halt sagen, naja, also wenn wir könnten, wir wollten, würde es so gehen, aber wir haben halt noch Prozesse aus den 80ern, Systeme aus den 80ern. Und da können wir leider nicht all das so machen, wie wir wollen. Glauben Sie, dass 2031 alle Systeme state of the art sein sind?
Nein.
Okay.
Nein, wird es nicht. Die große Frage, und ich fange mit der zweiten Frage an, Herr Peterson. Ich bin wirklich beeindruckt, und ich beschäftige mich persönlich und wir auch im Vorstand im Moment sehr intensiv mit den Fortschritten, die die künstliche Intelligenz bringt. Und wir haben vor etwa 3 Wochen uns einen ganzen Tag mit tatsächlich bereits in Anwendung befindlichen Agentic AI Use Cases beschäftigt. Was meine ich damit? Also es gibt in Europa, auch in Deutschland, aber auch global bereits Versicherer, die auch diese Altsysteme, diese Legacy-Systeme haben, wo wir uns alle gerne drüber beschweren und das als guten Grund benutzen, warum wir vielleicht manchmal langsam sind, die aber in ihrer IT-Transformation, in der Entwicklungsarbeit hingegangen sind und haben gesagt, okay, wir unterstützen unsere IT-Programmierer, unsere IT-Entwickler, um agentenbasierte Programmierer und Entwickler. Was heißt das konkret? Die haben quasi die Profile, die sie benötigen, agentisch in ein agiles Agentennetzwerk übersetzt und lassen diese Agenten nachts programmieren und tagsüber guckt das menschliche Entwicklerteam auf die Ergebnisse, korrigiert, entwickelt weiter und beauftragt quasi den nächsten 12-Stunden-Sprint. Und wenn Sie sich in der agilen Arbeitsweise ein bisschen auskennen, dann redet man ja häufig in Sprint-Entwicklungszyklen. Mal über 3 Tage, mal über 1 Woche, mal auch über 2 Monate. Hier sehen wir in der Praxis agile Sprints in 12 Stunden. Die KI-basiert bereits umgesetzt werden in der Technologieentwicklung, sowohl von modernen Systemen, aber auch in der Extrahierung von Daten aus Altsystemen, in der Aktualisierung von Daten. Also ganz spannende Anwendungsfälle. Und wenn ich über so einen Weg auf einmal meine Kapazität vielleicht verdoppeln kann, in Zeiten, wo ich im demografischen Wandel gar nicht mehr ausreichend qualifizierte Menschen finden, die das persönlich machen können, dann verändert sich die Welt radikal. Und das hat begonnen. Also das ist keine Zukunftsvision, sondern das ist heute bereits Realität. Und die Frage wird sein, wer hat den Mut, es konsequent in der eigenen Organisation umzusetzen? Und wer schafft es, seinen Mitarbeitenden, seinen Führungskräften sowohl die Zuversicht, das Zutrauen und die fachliche Kompetenz zu geben, genau das auch in Einsatz zu bringen? Das wird spannend. Und wir sind dabei.
Und woran hakt es am meisten bei der Sache? Ist es eher, dass die Systeme die so nicht können, oder sind es die Mitarbeiter, denen man quasi dieses Vertrauen oder den Mut geben muss, das zu tun?
Ich würde sagen, das Hauptthema ist, dass man sich in der Führung, und das geht beim Vorstand los, mit den Chancen und Möglichkeiten wirklich, ich sag's mal, out of the box beschäftigt und der Organisation Anwendungsfelder gibt, wo wir sagen, nutzt das, natürlich unter Berücksichtigung unseres regulatorischen Rahmens, aber nutzt das, was möglich ist, probiert es aus, und wenn es mal nicht geklappt hat, ist das wunderbar, denn dann haben wir daraus gelernt, wie es in der nächsten Iteration besser wird. Und insofern würde ich sagen, ist die große Herausforderung erstmal eine Kulturwelle und eine informatorische im Sinne von, ich muss State of the Art sein, was geht denn bereits tatsächlich? Und das ist der Unterschied zu früheren Disruptionen, dass das jetzt in dem KI-Zeitalter von einem Tag auf den anderen bereits eine wahnsinnige Weiterentwicklung gibt. Und dem gerecht zu werden und dann trotzdem fokussiert Anwendungsfälle zu generieren, das halte ich für die größte Herausforderung in der Organisation. Auf der fachlichen Seite und auf der Ebene des Commitments haben wir viele Kolleginnen und Kollegen, die bei uns in der Organisation aus Eigeninteresse sich mit KI beschäftigen und sich ein wunderbares Know-how aufgebaut haben. Also die fachliche Transformation, die kriegen wir gut gemanagt.
Und Sie sagten gerade auch nochmal eine kulturelle Veränderung. Da kommen wir nochmal zu der Frage, die ich vorher auch stellte, mit den, brauche ich eine andere Art von Mitarbeiter vielleicht, oder müssen die andere Eigenschaften jetzt mitbringen für die neue Arbeitswelt? Also wir reden ja nicht von, dass meinetwegen Leute, die gerade geboren sind, einfach in 15, 20 Jahren, sondern einfach, wir reden ja von jetzt und in 5,5 Jahren. Brauche ich da, also muss ich sie irgendwie motivieren, oder muss ich andere Menschen einstellen, oder muss ich sie irgendwie anders hinbekommen?
Ja. Also wir sind ja mitten im demografischen Wandel, und wenn ich mal auf meine Vertriebsmannschaft schaue, dann wird in dem definierten Zeitrahmen, den Sie genannt haben, wird es so sein, dass 30% meiner Vertriebsmannschaft in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist. Also insofern bekomme ich ja automatisch eine ganze Reihe an neuen Kolleginnen und Kollegen rein, und ich habe auf jeden Fall vor, auf der Kundenschnittstellenseite möchte ich alle Stellen mindestens ersetzen, gerne auch weiter ausbauen, weil es auch in Zukunft gefragt sein wird. Gleichzeitig ist mein Erleben, dass wir doch selbst in unserem Alltag, also egal wie alt ich bin und in welchem Kontext ich lebe, ich komme ja gar nicht umhin, mich mit dem Thema künstlicher Intelligenz zu beschäftigen, mindestens mal auf einer Anwendungsseite zu beschäftigen. Und insofern, glaube ich, ist es wichtig, diesen Alltag positiv zu begleiten und zu simulieren und gleichzeitig auch eine Erwartung zu haben. Ich habe die Erwartung, dass bei mir die Führungskräfte sich mit dem Thema künstlicher Intelligenz beschäftigen. Ich habe die klare Erwartung, dass wir auch künstliche Intelligenz aktiv anwenden, verwenden, um selbst als Vorbild zu sein, um die Chancen zu erleben und auch um die Grenzen kennenzulernen. Und das ganz unabhängig davon, ob meine direkten Mitarbeiter jetzt eine 6 vorne stehen haben oder ob sie noch eine 3 vorne stehen haben. Und die Frage ist, wie schaffe ich es, diese Neugier im Alltag zu etablieren? Und das, glaube ich, ist wie immer eine ganz wichtige Frage. Nur diesmal ist die Veränderungsgeschwindigkeit so hoch, dass Menschen, die sich nicht verändern wollen, auf der Strecke bleiben könnten. Das Angebot, es zu lernen und in meinem Anwendungsfeld auch überschaubar zu lernen, das ist gegeben. Da bin ich mir sicher, in der Branche für R&V weiß ich das ganz sicher, dass wir zielgerichtet die Kolleginnen und Kollegen unterstützen.
Aber brauche ich dann als Mensch nicht eine neue, weil das stimmt, Angebote, also in allen Bereichen, schon nebenbei schulen wir ja auch Vermittler und sowas. Und ich merke halt immer wieder, ich kann vielen Leuten viele Angebote geben bei der Umsetzung. Das, was wirklich entscheidend ist, ist einfach so das Thema Selbstdisziplin, Disziplin. Ich muss ja selbst mich dazu motivieren, das zu tun. Und ist das nicht eine andere Art von Mensch, die ich jetzt brauche? Also im Sinne von, jetzt nicht böse gesagt, aber früher habe ich so Leute, die einfach Sachen mit abgearbeitet haben oder auch Vermittler sagen, okay, ruf jetzt hier einfach 50 Leute an, einer geht ran, kannst du Vertrieb machen. So, und jetzt habe ich aber einfach allem, ja, jetzt kann ich sagen, mach. Und dann muss halt jemand sich selbst motivieren. Brauche ich da nicht andere Art? Oder müssen die Leute disziplinierter sein, selbstdisziplinierter als Vermittler?
Also ich würde sagen, die Disziplin ist beim Lernen von neuen Dingen immer gleich wichtig. Ja? Die Frage ist, aus welcher Motivation tue ich das? Und ich gehe mal auf den Anfang unseres Gesprächs zurück. Ich habe gesagt, ich bin von Herzen Fußballer oder Skifahrer. Und als ich angefangen habe und auch später, war es immer wieder wichtig, die Grundtechniken zu wiederholen. Beim Fußballspielen dem Ball entgegengehen, stoppen, Kopf oben halten, passen an dieser Stelle. Und das immer und immer wieder. Und das ist der Teil des Fußballs, der überhaupt keine Freude macht. Der hat was mit Disziplin zu tun, dass ich einfach meine Technik beherrsche. Beim Skifahren immer wieder Kanteneinsatz, hoch, tief, Stockeinsatz. Es sind immer wieder diese Dinge, egal was ich im Leben mache, ich muss mich diszipliniert über Wiederholung mit den Dingen auseinandersetzen. Wenn ich Spitzensportlern folge, was der Unterschied ist zwischen Weltklasse und wir haben gerade wieder die Olympischen Winterspiele, diejenigen, die am Ende ganz vorne sind, auch über vielleicht ein ganz oder zwei Jahrzehnten, dann ist der Unterschied nicht das Talent. Der Unterschied ist die Disziplin. Und insofern, ja, gebe ich Ihnen völlig recht, Herr Pedersen, auch bei der Transformation und Nutzung von künstlicher Intelligenz ist Disziplin unbedingt erforderlich. Sie hat nur für mich keinen höheren Stellenwert als zu jeder anderen Zeit. Als ich 1997 Vertriebscoach war, da gab es noch nicht so viel künstliche Intelligenz. Aber die Disziplin, am Freitagnachmittag so viele Kundinnen und Kunden anzurufen, dass ich in der nächsten Woche, wenn ich im Privatkundenbereich unterwegs war, mindestens 15 Kundengespräche hatte und im Firmenkundenbereich mindestens 10 aktive Kundengespräche hatten, die Disziplin war auch damals erforderlich. Und die Disziplin, Fragen zu stellen und dann zuzuhören und mal den Mund zu halten, die war auch erforderlich. Also Sie sehen in mir einen leidenschaftlichen Verfechter, dass es in der Verantwortung von Menschen, die Wirkung erzielen wollen und in der Folge damit auch Freude haben, liegt immer auch in der Frage der Disziplin. Weil nur weil ich ein Talent habe oder nur weil ich sage, das hat jetzt eine Bedeutung, ist noch nichts passiert, sondern ich muss es in die Anwendung bringen.
Aber ist das heute nicht schwerer als früher? Weil nämlich heute haben wir einfach mehr Ablenkung. Also ich kann viel einfacher ablenken und es wird mir einfacher gemacht von der KI, die mir irgendwelche Sachen erzählt und ich denke gar nicht nach und mache das, was sie sagt.
Völlig. Und jetzt sind wir beim sehr, sehr grundsätzlichen Thema. Und das ist an dieser Stelle so. Die Informationen, mit denen wir über alle Kanäle versorgt werden, und beeinflusst werden oder auch beeinträchtigt werden, ist enorm groß. Und hier ist meine größte Sorge, und ehrlicherweise ist sie leider schon Realität geworden und eingetreten, unser Bildungssystem hat diesen Wandel überhaupt nicht in ausreichender Art und Weise mitgemacht. Unser Bildungssystem ist vielfach immer noch auf Wissensvermittlung ausgerichtet, anstatt auf die Fähigkeit, mich in dieser modernen Welt, wo Wissen eben über Technologie zur Verfügung gestellt wird und es gar nicht mehr notwendig ist, alles selbst zu wissen, sondern ich muss wissen, wie ich mich selbst bewege, wie ich selbst diszipliniert, fokussiert arbeite, wie ich mich selbst führe im Hinblick auf mein Leben, was mir Freude macht, auf meine Wirkung und alles andere eben nicht als bestimmend in meinem Leben akzeptiere, sondern als Hilfsmittel akzeptiere, auch wenn es täglicher Begleiter ist. Und hier, glaube ich, haben wir einen ganz, ganz großen Nachholbedarf, den wir nun auch im beruflichen Kontext sehen. Menschen, die das in der Kindheit, in der Erziehung und in der Schule nicht gelernt haben, dort wieder Fokus zu vermitteln und Selbstführungskapazitäten mit auf den Weg zu geben. Und wir haben bei R&V uns ein Transformations- und Leadership-Leitbild gegeben. Wir nennen das bei uns die blaue Kultur. Und in der blauen Kultur haben wir vier Elemente, die wir für absolut differenzierend erachten und vor allem, wenn die vier Elemente zusammenkommen. Und das Element Nummer eins ist das Thema Selbstverwirklichung, Selbstentwicklung. Element Nummer eins, ich muss an mir arbeiten, fokussiert. Alles andere ist erstmal irrelevant. Damit beginnt die Reise. Punkt zwei, ich schaffe in dieser komplexer werdenden Welt Lösungen nur noch, wenn ich mit anderen zusammenarbeite. Das heißt, anderen Unterstützung anbiete oder um Hilfe bitte. Und wenn ich das Know-how zusammenbringe und wir als Team Lösungen schaffen. Dritter Punkt. Menschlichkeit gewinnt sowas an Bedeutung im Sinne von wirklich unterstützend, motivierende, wertschätzende Miteinander, selbst dann, wenn wir inhaltlich mal auseinanderliegen. Das kann ja sein, dass ich radikal unterschiedliche inhaltliche Perspektiven habe. Aber wenn ich es wertschätzend miteinander vermittle, dann entsteht ein Vertrauensumfeld, mit dem man gemeinsam lernt. Und wenn die drei Themen zusammenkommen, dann wird die Leistung zwangsläufig besser. Und dieser Ansatz ist kein, den wir bei R&V erfunden haben, sondern das ist einer, der seit Jahrzehnten in verschiedenen Disziplinen verprobt ist, auch im wirtschaftlichen Kontext. Und wer diese Elemente in besonderer Art und Weise zusammenbringt, ist immer seinen Wettbewerbern überlegen. Und deshalb ist uns das so wichtig. Und ich glaube, in dieser Zeit zu Ihren Fragen passt das hervorragend. Ja.
Es passt zu einer Frage sehr, sehr gut. Weil Sie mich gerade von Wettbewerbern sprechen. Und ich denke gerade mal so zurück von vor 10 Jahren, da waren große Wettbewerber, wurden uns immer die Big Techs als große Wettbewerber erklärt. Ne? Damals war es noch, ist immer noch Google, Meta, Apple, Amazon. Mittlerweile sind auch die KI-Entwicklungsunternehmen. Jetzt sind die gerade die Neuen, die werden uns alles wegnehmen, die machen alles selber. Glauben Sie, dass die Konkurrenz sind, dass sie einfach große Wettbewerber sind oder kooperieren wir mit denen einfach in Zukunft weiter, weil die nicht selbst Versicherer werden?
Also wenn ich jetzt in der Verantwortung wäre von einem der Big Techs, wäre meine Motivation, Versicherer zu werden, sehr gering, weil einfach das Risikorenditeprofil wenig attraktiv ist. Ja, das muss man klar sagen. Der Versicherungsmarkt ist maximal reguliert. Das zu hinterlegende Eigenkapital je nach Sparte ist extrem hoch. Je nachdem, in welchen Segmenten ich mich bewege, ist das auch noch alles verdammt zyklisches Geschäft. Also ich persönlich würde sehr stark schauen, dass ich in dem Handel, in der Datenverfügbarkeit und in der Technologiedienstleisterrolle bleibe. Deshalb sehe ich dort jetzt bei diesen Big Techs das Risiko, dass sie wirklich in der Breite den Risikotransfer, also die Bilanz zur Verfügung stellen wollen, den sehe ich nicht. Gleichzeitig, das ist das, was wir vorhin auch schon diskutiert haben, ist die Frage, wer besetzt wirklich diese Schnittstelle am Kunden und wer wer ist erlebbar für den Kundinnen und Kunden an der Stelle? Und ich finde, da hat die Versicherungsbranche in Deutschland und in der ganzen westlichen Welt einen Trend verschlafen an dieser Stelle. Denn wir sind einfach träge und wann wird denn Versicherung erlebt? Es wird erlebt im Moment des Abschlusses in der Beratung und es wird meistens erlebt dann, wenn die Beitragsrechnung kommt oder die Mitteilung der Überschussbeteiligung in der Lebensversicherung einmal im Jahr oder wenn alle paar Jahre oder Jahrzehnte mal ein Schaden entsteht. Gleichzeitig ist aber unser Leistungsversprechen. Wir geben Menschen Sicherheit, damit sie sich unbeschwert entfalten können. Das ist das emotionale Leistungsversprechen, was wir als R&V geben. Und zwar 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Und wenn wir uns mal anschauen, wie andere Branchen dieses Thema gelöst haben, dann machen die das, indem sie Commodities hochemotionalisiert aufbauen. Wenn wir uns Marken anschauen wie Nike, wo kommen die her? Die haben Laufschuhe und Sportschuhe verkauft. Oder lass uns Red Bull anschauen, ein Energy Drink. Aber die haben eine Emotionalisierung geschafft, nicht weil Energy Drink emotional ist oder weil Laufschuh emotional ist, sondern weil sie Geschichten kreiert haben, weil sie Partnerschaften eingegangen sind, dass es zu einem Gefühl geworden ist. Und ich glaube, dass hier die große Chance für uns als Versicherer liegt und ganz klar für uns als R&V liegt, dass wir dieses gute Gefühl all unseren Kundinnen und Kunden und auch den künftigen anders vermitteln können und anders vermitteln werden. Deshalb bin ich unheimlich stolz drauf, dass wir in den letzten Jahren mehrere Auszeichnungen bekommen haben über die emotionale Kraft unserer neuen Markenpositionierung. Du bist nicht allein, da haben wir viele Auszeichnungen bekommen. Jetzt geht es darum, diese Qualität des positiven Gefühls in den Alltag der Menschen zu bringen. Und wir sind heute beispielsweise in dem offenen Wallet mit Versicherungskarten drin. Ich habe heute Morgen wieder Karten bekommen oder gestern Abend. Achtung, in Wiesbaden schneit's, also ich lebe in Wiesbaden. Passt bitte auf Glatteis. Die R&V weiß, dass ich eine Wohngebäudeversicherung habe, hat mich auf meine Pflicht als Eigentümer hingewiesen, dass ich eine Räumpflicht habe oder Hagelwarnung. Also in diesen Alltag reinzukommen. Und wenn uns das gelingt, dann muss ich gar nicht so links und rechts drauf schauen, was die anderen machen. Ja, das ist immer so dieses, ich bin so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange und guck mal, wie die Schlange reagiert und dann entscheide ich. Nein, ich werde mit unserem Unternehmen, mit unseren Kolleginnen und Kollegen dieses positive Erleben in der Zukunft noch viel stärker vermitteln. Und das wird unsere Erfolgsgeschichte sein.
Ich habe noch zwei, es ist fast ein gutes Ende. Ich habe auch noch zwei Fragen zum Schluss. Und das eine passt eigentlich irgendwie gut zum Thema Wallet. Und zwar, da sind sie drin. Ich kenne auch ganz viele Wallet-Technologien, die sind sehr gut. Und Alltag des Lebens, Alltags von Unternehmen. Und meine vorletzte Frage ist ja immer, und zwar was ganz anderes als Wallet, und zwar Faxgeräte. Die gehören immer noch zur Versicherungsbranche. Im Alltag, vom Gefühl her, es ist ja quasi die Branche, die man mit Fax mit verbindet. Aber was glauben Sie denn, weil das frage ich all meine Gäste, wie viele Faxe denn noch am 3. Februar 2030 verschickt werden in der Branche? Was glauben Sie?
Ich kann es wirklich nicht glauben, dass Sie diese Frage stellen dabei. Und gut, ich würde sagen, das Fax stirbt nicht, es geht in den Ruhestand mit dem Sonderstatus über das Lebensarbeitszeitkonto und fester Zusage, nur noch ganz selten gebraucht zu werden. Ja. Und ich glaube so viel, dass man sicher sein kann, eines davon liegt falsch herum im Gerät, eines ist unleserlich und mindestens eines davon der Grund, dass wir weiter auch in 2031 über Transformation reden werden. Also, so viel vielleicht mein Blick auf die Faxgeräte.
Okay, also ich glaube aber, es gibt noch welche 2031.
Ja, im Sonderstatus bei der im Lebensarbeitszeitkonto.
Gut. Und meine letzte Frage ist, was möchten Sie denn sich selbst, und zwar, also was möchte Ihr Zukunfts-Ich Ihnen heute sagen oder Sie Ihrem Zukunfts-Ich sagen, wenn Sie 2031, also am Montag des 8. September 2031, sich nochmal unser Gespräch von heute anhören? Was möchten Sie sich selbst sagen?
Bleib neugierig, denn die Welt verändert sich schneller, als ich selbst denke. Feiere Erfolge, auch die kleinen, und hab den Mut, immer wieder Neues auszuprobieren und dich selbst zu hinterfragen. Vertraue den Menschen und deinem Team, die einfach eine höhere Expertise haben, und organisiere alles so, dass Lust auf Leistung wieder im Alltag ist oder weiter im Alltag ist. Und den Kurs halten, nämlich im Hinblick auf Verantwortung, eine enkelfähige Zukunft zu gestalten. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass Teamgeist sich auch auszahlt. Bleib bei deinem Team und ab und zu genieße einen guten Skischwung oder ein gelungenes Gericht oder auch mal den Fußball, aber da spiele ich leider nicht mehr selbst, da komme ich nur noch zum Zugucken. Also verschiedene Aspekte, die da eine Rolle spielen.
Dann war auch ein sehr schönes Schlusswort. Und ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Heisebech. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch, Herr Peterson, ganz herzlichen Dank. Es war ein wunderbares Gespräch.
Weitere Interviews, die Podcast-Trilogie Wie sieht die Versicherungsbranche am 3. Februar 2030 aus und sämtliche dazugehörigen Inhalte finden Sie unter www.versicherungsbote.de/2030. Und zum Schluss noch der Hinweis: Wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie den Versicherungsfunk auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und uns gut bewerten würden. Vielen Dank und viele Grüße aus Leipzig.